Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Hallo und willkommen zur heutigen Sendung von Radio Prag International im Studio mit Markéta Kachlíková. Und das sind diesmal unsere Themen. Am Sonntag kam die Nachricht, der Schädel der heiligen Zdislava von Lemberg ist gerettet. Vor einer Woche war die Reliquie aus der Basilika in Jablonev pod Ještědí verschwunden. Nur zwei Tage später konnte die tschechische Polizei den mutmaßlichen Täter festnehmen. Doch der Mann hatte den Schädel in Beton gegossen. Hören Sie mehr in unserem ersten Beitrag. Vor allem im September kann man in der Natur die roten oder orangefarbenen Früchte der Vogelbeerenbäume bewundern. Einige Arten gehören jedoch zu den meistgefährdeten Bäumen in Tschechien. Tschechische Forscher retten sie, indem sie die Bäume im Labor vermehren. Auch dazu erfahren Sie mehr im Tagesecho. Und die älteste politische Stiftung in Deutschland, die Friedrich-Ebert-Stiftung, hat auch in Tschechien eine Vertretung. Unser Thema im heutigen Schauplatz. Bleiben Sie dran. Zuerst aber das Neueste aus Tschechien.
Die Nachrichten. Das tschechische Finanzministerium fordert eine Überarbeitung des Mediengesetzes, das vom Kulturministerium vorgelegt wurde. Der aktuelle Entwurf habe grobe Mängel und schaffe zahlreiche neue Probleme, kritisierte das Finanzministerium im Rahmen der Ressortabstimmung. So sei etwa nicht konkret festgelegt, aus welchem Teil des Haushalts die öffentlich-rechtlichen Medien künftig finanziert werden sollen und wann die Zahlung erfolgen muss. Tschechiens Kulturminister Otto Klempier hatte im April seinen Entwurf des neuen Mediengesetzes vorgelegt. Darin ist vorgesehen, die Gebühren für das öffentlich-rechtliche tschechische Fernsehen und den tschechischen Rundfunk abzuschaffen. Die Medien sollen stattdessen aus der Staatskasse finanziert werden. Beide Rundfunkanstalten, Experten und die Opposition kritisieren das Vorhaben. Im Zuge der Ressortabstimmung haben nun außer dem Umweltministerium alle tschechischen Ministerien Inhalte des Gesetzesentwurfs kritisiert. Tschechiens nationaler Koordinator für die Drogenbekämpfung, Pavel Bähm, wird Ende Juni aus dem Amt scheiden. Grund ist, dass seine Agenda künftig nicht mehr zum Regierungsamt, sondern zum Gesundheitsministerium gehört. Darüber informierte am Dienstag die Presseagentur ČTK. Bähms Posten soll mit dem des nationalen Koordinators für seelische Gesundheit zusammengelegt werden. Das neue Amt wird Dita Protopopova innehaben, die derzeit bereits für die Politik hinsichtlich der seelischen Gesundheit zuständig ist. Tschechiens Staatspräsident Petr Pavel ist bereit, Miroslav Hlaváč zum Generalstabschef der Armee zu ernennen. Darüber informierte am Montag die Präsidialkanzlei im Netzwerk X. Hlaváč sei aufgrund seiner bisherigen Erfahrungen und seiner Führungs- und Militärexpertise ein geeigneter Kandidat, so Pavel. Die Regierung in Prag hatte am Montag beschlossen, dass Hlaváč neuer Generalstabschef werden soll. Anders als bei den Mitbewerbern stimmte Verteidigungsminister Jaromír Zuna nicht für Hlaváč. Bevor Präsident Pavel über die Ernennung des Kandidaten entscheidet, verhandelt noch der Verteidigungsausschuss des Abgeordnetenhauses über die Personalie. Bei der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung von Brünn fanden sich am Dienstag erneut mehrere Gegner des Sudetendeutschen Tages zusammen, der ab Donnerstag in der mährischen Stadt stattfindet. Laut Angaben der Presseagentur ČTK verlief die Sitzung aber wesentlich ruhiger als am 14. April, als die Gegner der Veranstaltung den gesamten Saal füllten. Wegen des zurückliegenden Protests war die Polizeipräsenz am Dienstag im Sitzungssaal größer als sonst. Eine Frau nutzte die Bürgerfragestunde, um ihre Kritik an der Ausrichtung des Sudetendeutschen Tages zum Ausdruck zu bringen. Dabei enthüllte sie eine sowjetische Flagge. Sie wurde anschließend von der Polizei abgeführt und ihre Personalien wurden aufgenommen. Den Beamten zufolge hat die Frau durch ihren Auftritt möglicherweise das kommunistische Regime verherrlicht und sich damit eine Straftat zu Schulden kommen lassen. Der Sudetendeutsche Tag findet von Donnerstag bis Montag in Brünn statt und damit zum ersten Mal in Tschechien. Die Veranstaltung wird zeitgleich und in Kooperation mit dem Festivalmeeting Brno ausgerichtet. Im Prager Stadtteil Zaběhlice ist am Dienstagvormittag ein Bus mit einer Straßenbahn kollidiert. 18 Menschen wurden verletzt, zwei davon schwer. Die Rettungskräfte brachten die Verletzten in die umliegenden Krankenhäuser und aktivierten einen Katastrophenplan. Dies geschieht üblicherweise bei Ereignissen mit einer großen Zahl Verletzter. Laut Angaben der Polizei verließ der Bus unter bisher ungeklärten Umständen seine Fahrspur. Veröffentlichte Bilder deuten darauf hin, dass die beiden Fahrzeuge frontal zusammenprallten. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass es durch gesundheitliche Probleme beim Fahrer zu dem Unfall gekommen sei, hieß es von der Polizei. Zum Schluss das Wetter für Mittwoch, den 20. Mai. Es ist überwiegend bewölkt, vielerorts gibt es Schauer und teils auch stärkere Regenfälle. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 18 bis 23 Grad.
Soweit also Ferdinand Hauser mit den Kurzmeldungen und wir machen weiter mit dem Tagesecho. Vergangene Woche schockte dieser Diebstahl ganz Tschechien. Am helllichten Tag war der Schädel der heiligen Zdislava aus der Basilika in Jablonec v Poděštědí entwendet worden. Doch der Kriminalfall hatte ein gutes Ende. Der Täter wurde gestellt und das Diebesgut gefunden. Allerdings musste der fast 800 Jahre alte Schädel aus einem Betonblock befreit werden. Mehr von Till Janzer.
Am Sonntag kam die Nachricht, der Schädel der heiligen Zdislava von Lemberg ist gerettet. Dies hat bei Gläubigen in Tschechien große Freude und Erleichterung ausgelöst. Vor einer Woche war die Reliquie aus dem Hochmittelalter gestohlen worden. Ein 35-jähriger Mann zerstörte die Vitrine in der Basilika in Jablonec v Poděštědí und nahm den Schädel an sich. Nur zwei Tage später konnte die tschechische Polizei den mutmaßlichen Täter aufspüren und festnehmen. Doch der Mann hatte den Schädel in Beton gegossen. Es drohte der Verlust der Reliquie. Umsichtige Restauratoren haben dies aber verhindert. Und bei den Dominikanern, zu deren Kloster die Basilika gehört, ist die Erleichterung groß.
Das ist ein Wunder im Prinzip für den gesamten Kreis. Der Einsatz der Polizei war tadellos und wir sind sehr froh. Denn so schnell unser Zdislava wiederzufinden, gleicht eine Flugwelle direkt aus dem Himmel.
Das sagte Schwester Roberta in den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks. Auch die Bewohner des Städtchens in Nordböhmen zeigten sich begeistert von dem Erfolg der Restauratoren, die den Schädel der heiligen Zdislava aus dem Beton befreien konnten, so wie diese Frau. Das sei wunderbar, denn es habe ja auch Nachrichten gegeben, dass dies vielleicht nicht gelingen würde und der Schädel für immer zerstört wäre. Das wäre wahnsinnig schade gewesen, so die Frau. Der mutmaßliche Täter wird im Übrigen von seinem Verteidiger als tiefgläubiger Mensch beschrieben. Laut der Polizei wollte er gegen die Zurschaustellung des Schädels protestieren und diesen in Beton gegossen in einem Fluss versenken. Sein Verteidiger sagte der Presseagentur CTK indes, sein Mandant bereue es, nicht auf andere Weise gegen den Umgang der Kirche mit der Reliquie protestiert zu haben. Dem Beschuldigten drohen bei einem Schuldspruch bis zu 8 Jahre Haft. Da keine Fluchtgefahr besteht, wurde der Mann nicht in Untersuchungshaft genommen. Im Kloster hofft man nun, dass der Schädel schon zur Zdislava-Wallfahrt am 30. Mai wieder in der Basilika ausgestellt werden kann. Allerdings sind Teile des Knochens bei dem Diebstahl abgesplittert. Pave Maria Meyer ist der Dekan des Dominikanerklosters.
Nachdem der Täter das Glas der Vitrine brutal eingeschlagen hatte, zog er den Schädel aus dem Reliquiar heraus. Dabei war die Öffnung aber etwas zu klein, weswegen der Schädel beschädigt wurde. 5 große Absplitterungen blieben im Reliquiar zurück.
Das bedeutet nun weitere Arbeit für die Restauratoren. Sie versuchen, die abgesplitterten Teile wieder zu verkleben. Außerdem laufen noch die polizeilichen Ermittlungen und der Schädel gilt als Beweisstück. Der Prager Erzbischof Stanislav Pšibil zeigte sich zwar wie alle anderen hocherfreut über die Rettung der Reliquie. Was indes künftig mit dem Schädel geschehen solle, ist seinen Worten nach aber noch nicht geklärt.
Wann und ob der Schädel wieder ausgestellt wird und in welcher Weise das geschehen soll, kann ich noch nicht sagen. Denn wir würden gerne zusammen mit dem Kreis Liberec, der Pfarrgemeinde, dem Bistum und weiteren Institutionen eine Kommission schaffen, um gerade darüber nachzudenken, wie künftig der Schädel der heiligen Zdislava präsentiert werden soll.
Zdislava von Lemberg wird als Schutzheilige von Familie, Kranken und Armen verehrt. Die Adlige starb 1252 im Alter von 33 Jahren. 1907 wurde sie selig und 1995 heilig gesprochen.
Sie hörten einen Beitrag von Till Janzer. Tschechische Naturforscher retten gefährdete Vogelbeerenbaumsorten, indem sie die Bäume im Labor vermehren. Mehr erfahren Sie im Folgenden von Martina Schneibergowa.
Vor allem im September kann man in der Natur die roten oder orangefarbenen Früchte der Vogelbeerenbäume bewundern. Einige Arten der Ebereschen, wie die Vogelbeerenbäume auch genannt werden, gehören jedoch zu den meistgefährdeten Bäumen in Tschechien. Die Experten vom Landschaftsforschungsinstitut im mittelböhmischen Bruhonice haben eine Möglichkeit entwickelt, diese Art zu retten. Im Labor werden sie mit einer speziellen Methode vermehrt. Aus einem ganz kleinen Stück der Pflanze werden hunderte von künftigen neuen Bäumen gezüchtet. Jana Hansel-Schedjewa leitet im Institut die Abteilung für Pflanzenbiotechnologie. Im Labor entnehmen sie einem Behälter einige Baumtriebe, legen sie auf Filterpapier und trennen die einzelnen Triebe voneinander. Diese werden zurück in den Nährboden gesteckt und weiter vermehrt. In den Raum, der für die Kultivierung bestimmt ist, zeigt Jana Hansel-Schedjewa auf einen der zahlreichen Behälter mit Pflanzen.
Hier ist ein 14 Tage alter Vogelbeerenbaum zu sehen. Dieser ist aus einem kleinen Trieb entstanden. Die Pflanzen wachsen hier in einer hohen Luftfeuchtigkeit und es gibt viel Licht. Das sind ideale Bedingungen für ihre Vermehrung.
Eine wichtige Phase stelle die Bewurzelung von Jungpflanzen dar, fährt Hansel-Schedjewa fort. Den Forschern gelang es, diese aus der sterilen Mikrowelt eines Glaskolbens in ein Substrat aus Torf und Perlit umzupflanzen. Die Expertin dazu.
In einem Glaskolben herrscht eine hohe Luftfeuchtigkeit ohne Mikroorganismen. Die Jungpflanzen sind darum etwas verwöhnt. Wir müssen sie an die Normalbedingungen der Natur anpassen.
Die Forscher sind in der Lage, hunderte von neuen Pflanzen heranzuziehen. Am Anfang hatten sie jedoch nur eine geringe Menge an Pflanzenteilen zur Verfügung.
Im Frühjahr holen wir Triebe aus der Natur. Es ist eine schonende Methode, denn uns reichen ein paar kleine Triebe oder Knospen, um Ableger in vitro zu züchten.
In Tschechien wachsen 21 ursprüngliche Vogelbeerenbaumsorten. Der Großteil davon sei gefährdet oder komme nur selten vor, sagt die Schivelabel. Er arbeitet ebenfalls im Landschaftsforschungsinstitut.
Sie sind vor allem durch die Zerteilung ihres Territoriums und die Überwucherung des Gebiets mit Sträuchern bedroht. Im Schatten sind sie unfähig zu gedeihen. Zudem werden sie von übermehrtem Wild bedroht, das die Vogelbeerenbäume ausgräbt und frisst.
In der Natur vermehren sie die Vogelbeerenbäume darum schlecht, wie Wellebel anmerkt.
Sie benötigen die Bestäubung durch einen anderen Vogelbeerenbaum, um Samen zu produzieren. Da sie in geschlossenen Beständen isoliert bleiben, übertragen sich die Pollen nur schwer.
Die Vermehrung von Ebereschen im Labor hat darum eine große Bedeutung. Ein Teil der Pflanzen wird im Forschungsinstitut in einer Genbank aufbewahrt. Die Forscher pflanzen die im Labor gezüchteten Jungbäume wieder in der Natur aus, beispielsweise im dendrologischen Garten in Pruhonice.
Soweit der Beitrag von Martina Schneiberkova und soweit das heutige Tagesecho. Sie hören weiter Radio Prag International, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Im deutschsprachigen Programm geht es weiter. Es war in dem Sinn kein rundes Datum, aber das Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung in Prag wurde im vergangenen Herbst 35 Jahre alt. Da dieses kleine Jubiläum mit der Gründung der ältesten politischen Stiftung in Deutschland vor 100 Jahren zusammenfiel, wurde in der tschechischen Hauptstadt eine größere Feier daraus. Till Janzer war dabei und hat nachgefragt. Sie hören eine Wiederholung vom November 2025.
Schauplatz.
Freiheit und Demokratie sind nicht selbstverständlich. Sie müssen tagtäglich verteidigt und weiterentwickelt werden. Es ist beruhigend zu wissen, dass wir in diesen schwierigen Zeiten zusammenstehen, um das, was wir erreicht haben, zu verteidigen und weiterzuentwickeln. Und das ist wahrlich ein Grund, heute zusammen zu feiern. Vielen Dank.
Es waren ehemalige Leiterinnen und Leiter sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch die Vertreterinnen und Vertreter der Partnerorganisationen, die zusammenkamen. Und zwar um 35 Jahre Friedrich-Ebert-Stiftung in Prag sowie 100 Jahre seit Gründung dieser den Sozialdemokraten nahestehenden Institution zu feiern. Jörg Bergstermann leitet die Büros für Tschechien und für die Slowakei und erinnert an den Weg zur Gründung der Stiftung im Jahr 1925.
Die Entstehung vor 100 Jahren war anlässlich des Todes des ersten Reichspräsidenten Weimarer Republik, Friedrich Ebert. Damals war es üblich, dass, wenn ein großer Staatsmann starb, gesammelt wurde, normalerweise für ein Denkmal oder etwas dergleichen. Er hatte gesagt, nein, tut das nicht. Wenn ihr sammelt, dann sammelt für ein Stipendienprogramm, um Arbeiterkindern die Möglichkeit für Bildung zu geben. Und das war der Beginn.
Erst nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden nach diesem Modell dann die parteinahen Stiftungen in der Bundesrepublik. 1963 eröffnete die Ebert-Stiftung ihr erstes Büro im Ausland. Heutzutage sind es rund 100.
Vor 35 Jahren, als dann der eiserne Vorhang fiel, haben wir zuerst, glaube ich, in Moskau und dann sehr schnell in den Ländern Ost- und Ostmitteleuropas Büros eröffnet. Und seitdem sind wir hier und arbeiten hier gern mit unseren Partnern und, wie man heute Abend sieht, langen guten Freunden.
Einer dieser guten Freunde ist Libor Rocek. Im Exil in Wien war er in den 1980er Jahren für die SPÖ tätig. Nach der Rückkehr in seine Heimat trat er der damaligen sozialdemokratischen CSSD bei. Ab 1998 war Rocek Sprecher der Regierung von Miloš Zeman. 2004 wurde er ins Europaparlament gewählt, wo er später dann für eine Legislaturperiode stellvertretender Vorsitzender war. Von daher hat er einen etwas breiteren Blick auf die Friedrich-Ebert-Stiftung.
Ihre Tätigkeit hat große Bedeutung, nicht nur in Tschechien und in postkommunistischen Ländern, sondern auch zum Beispiel in Spanien oder Portugal, also in allen Ländern, die die Diktatur weggeworfen haben und den Weg der Demokratie eingetreten sind. Vor 35 Jahren war es der Fall damals der Tschechoslowakei, jetzt Tschechische Republik, Slowakische Republik und natürlicherweise auch dann in Polen, Ungarn, Rumänien und so weiter. So für die Entwicklung der Demokratie hat die Friedrich-Ebert-Stiftung eine große Rolle gespielt. Gleich vom Anfang an, also Anfang der 90er Jahre bis zum heutigen Tag.
Dabei gehe die Stiftung grundsätzlich zwei Aufgaben nach, erläutert Bergstermann.
Politischer Dialog, darunter verstehen wir vor allem der Austausch auf politischer oder vorpolitischer Ebene zwischen Deutschland und Tschechien und zum zweiten politische Bildung. Immer nach dem Motto von Friedrich Ebert, Demokratie braucht Demokraten.
Konkret organisiert sein Büro Konferenzen, gibt Studien in Auftrag oder bietet Trainings an. Normalerweise ist die Sozialdemokratische Partei in Tschechien, die heutige SOZDEM, die Partnerin für die Stiftung. Allerdings ist sie in eine schwere Krise gerutscht und arg beschädigt. Auch lieber Rocek und weitere altgediente Sozialdemokraten sind daher aus der Partei ausgetreten. Umso intensiver kooperiere man derzeit mit zivilgesellschaftlichen Organisationen und den Gewerkschaften, sagt Jörg Bergstermann. Katarzyna Smejkalova ist wissenschaftliche Mitarbeiterin des Prager Büros und nennt von den Partnern vor allem die Gewerkschaftsakademie.
Das ist ein Bildungsprojekt für aktive Gewerkschafterinnen, das wir jetzt schon mittlerweile seit 10 Jahren zusammen mit dem gewerkschaftlichen Dachverband hier in Tschechien machen. Und das ist extrem beliebt, extrem erfolgreich. Wir haben immer jedes Jahr einen großen Zulauf und mittlerweile an die 150 Alumni, die aktiv sind in unterschiedlichsten Teilen der Gewerkschaften. Also das ist auf jeden Fall ein Erfolgsprojekt.
Die Akademie baut auf früheren Bildungsprogrammen auf, die auch Josef Středula absolviert hat. Er ist seit 2014 Vorsitzender des größten tschechischen Gewerkschaftsdachverbandes ČMKOS und wurde 2019 auch stellvertretender Vorsitzender des Europäischen Gewerkschaftsbundes. Středula verweist darauf, dass die Kooperation schon unmittelbar nach der politischen Wende von 1989 begann.
Diese Bildungsprogramme sind so gut, dass sie zum Vorbild wurden für den Rest Europas und vielleicht sogar für weitere Gegenden der Welt. Denn die Gewerkschaftsakademie bemüht sich, alle, die aktiv sind und Interesse haben, in bisher ihnen nicht bekannten Dingen weiterzubilden. Ich hatte Anfang der 1990er Jahre die Möglichkeit, als Klaus Pumberger noch die Ebert-Stiftung in Prag führte, an einem sehr intensiven Fortbildungskurs teilzunehmen. Und diese Kurse wurden auch für eine Reihe meiner Kolleginnen und Kollegen zur Grundlage, um Gewerkschaftsvorsitzende zu werden. Es geht darum, dass die Leute in der Lage sind, gut zu argumentieren und kritisch zu hinterfragen. Dank der Friedrich-Ebert-Stiftung konnten sich die Gewerkschaften hierzulande noch stärker entwickeln in Richtung eines professionellen Partners, vor allem der Arbeitgeber und der Regierung. Und dafür bin ich dankbar.
Směrem k tomu profesionálnímu partnerovi, zaměstnavatelů, vládě a podobně, a jsem za to velmi vděčný.
Ein weiteres Projekt, das derzeit für die Friedrich-Ebert-Stiftung in Prag ganz vorne steht, ist die Berechnung eines existenzsichernden Mindestlohns. Dies nimmt jedes Jahr eine Forschergruppe im Auftrag des Büros vor. Jörg Bergstermann.
Es stellt sich heraus, damit füllen wir eine Lücke, die ansonsten in der tschechischen Debatte um die sozialen Realitäten offen geblieben wäre. Und die Art, wie es dann insbesondere auch in den Medien aufgegriffen und diskutiert wird, bestärkt uns darin, dass wir dort zurzeit auch einen wichtigen Beitrag leisten.
Und mehr ins Detail geht Katarzyna Smejkalova.
Getragen wird das Projekt von einer Plattform für existenzsichernden Mindestlohn. Da haben wir mittlerweile an die 50 Expertinnen aus unterschiedlichsten Feldern, also sowohl Ökonominnen wie auch Soziologinnen, aber auch Sozialarbeiter und so weiter. Also wirklich eine breite Expertise. Und jedes Jahr kommen wir mit einer Zahl an die Öffentlichkeit, die sich jeweils auf das Vorjahr bezieht. Und wir sagen, so und so viel würde man benötigen, um nicht nur das reine Überleben zu sichern, sondern auch Sachen wie, ich lege mir ein bisschen was zur Seite für schlechte Zeiten oder ich kann meinem Kind irgendwie eine Kinderfreizeit bezahlen, weil das auch eben zur sozialen Teilhabe und zu dieser gewissen Würdigkeit des Lebens gehört.
Ein drittes größeres Feld der Stiftungsarbeit ist laut der wissenschaftlichen Mitarbeiterin, gesellschaftliche Debatten aus Deutschland in Tschechien vorzustellen. Es gehe darum zu schauen, inwieweit die Gedanken auch hierzulande aufgegriffen würden, sagt sie und fährt fort.
Das ist tatsächlich öfters der Fall. Wir werden jetzt im Januar beispielsweise zusammen hier mit einer akademischen Einrichtung die tschechische Übersetzung der Gesellschaft der Singularitäten des prominenten Soziologen Andreas Reckwitz vorstellen.
Beim politischen Partner tut sich die Friedrich-Ebert-Stiftung, wie erwähnt, derzeit allerdings schwer. Die sozialdemokratische Partei SOZDEM ging im Frühling unter ihrer damaligen Vorsitzenden Jana Malacová in den Schulterschluss mit dem Bündnis Stačilo. Dieses wird von den nicht reformierten Kommunisten geführt, besteht aber auch noch aus 2 rechtsradikalen Gruppierungen. Viele auch bekannte Sozialdemokraten verließen darauf die SOZDEM, so etwa Libor Rocek. Letztlich scheiterte das Bündnis bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus Anfang Oktober aber an der 5%-Hürde. Malachowa und ihr Stellvertreter Libor Záoralek kündigten daher an, ihre Ämter bei der Sozialdemokratischen Partei niederzulegen. Bei einem Parteitag am 13. Dezember soll nun entschieden werden, wie es weitergeht. Rocek sagt, er sei eher skeptisch, dass es jetzt direkt gelingen könne, die Partei zu reformieren. Und er fügt an.
Es gibt einige Bürgermeister, es gibt zum Beispiel in der Pardubice-Region der Landeshauptmann, und die versuchen, also unabhängig von der Partei, Schritt um Schritt wiederum Kreise aufzubauen, wo die Sozialdemokraten oder Leute, die mit dem sozialdemokratischen Gedanken verbunden sind, sich zu engagieren.
Der ehemalige Europaabgeordnete verweist dabei auf die Kommunalwahlen in Tschechien, die im Oktober kommenden Jahres anstehen. Für den Erneuerungsprozess rechnet er allerdings mit Jahren und nicht mit Monaten. Doch Rocek ist sich eines sicher, trotz des Wahlsiegs durch den Unternehmer Andrej Babiš mit seiner Partei ANO.
Auch die Tschechen werden mal finden, dass nicht ein Oligarch wie der Andrej Babiš ihre Interessen vertritt. Er vertritt in erster Reihe seine Interessen, nicht die Interessen der Arbeitnehmer in seinen Betrieben sozusagen. Ja. So der Bedarf für die Sozialdemokratie ist da, bleibt da und es hängt von den Sozialdemokraten, was die daraus machen.
Jörg Bergstermann gesteht, er habe angesichts des Themas derzeit schlaflose Nächte. Zugleich ist auch er von der Kraft der Idee überzeugt, auf die sich die Sozialdemokraten berufen.
Sie haben schon öfters in der Geschichte Niederlagen erlitten. Bislang sich immer wieder daraus hervorgekämpft. Ich gehe mal davon aus, dass dies auch den tschechischen Sozialdemokraten gelingen wird.
Und Bergstermann unterfüttert dies auch mit Daten.
Ich meine, Umfragen zeigen uns doch, dass ein erstaunlich großer Teil der Bevölkerung in diesem Land, das auf den ersten Blick jetzt erstmal nur noch rechts zu wählen scheint, dass ein erstaunlich großer Teil der Leute, wenn man sie fragt, was wollt ihr, was ist euch wichtig in der Politik, eigentlich eine sozialdemokratische Politik verlangen. Das Problem scheint zu sein, dass diejenigen, die das Label tragen, im Moment nicht in der Lage sind, diese Wählerinnen und Wähler abzuholen.
Aber er sei hoffnungsfroh, dass auch hierzulande die Trendwende gelinge, sagt der Leiter der Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung für Tschechien und für die Slowakei.
Und das war's für heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Aus dem Studio in Prag verabschiedet sich Markéta Kachlíková. Sie hörten Radio Prag International, den Auslandssender des tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören!